Ja, guten Abend auch von meiner Seite zum letzten Mal in dieser Woche. Es ist der letzte Abend und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für die Einladung, Viktor, und bei den Brüdern. Es hat mir Freude gemacht, hier mit euch zusammen zu sein. Wir hatten eine sehr gute Gemeinschaft bei den Geschwistern, wo ich untergebracht war. Eine schöne Zeit. Ich war fast jeden Tag irgendwo eingeladen, habe neue Geschwister kennengelernt, wertvolle Gespräche geführt und euch als Gemeinde kennengelernt und lieb gewonnen. Ganz, ganz herzlichen Dank euch für die gute Gemeinschaft, die gute Atmosphäre und für das Teilnehmen. Ich habe gesehen, dass ihr sehr lebendig dabei seid und mit großem Interesse auch diesen Themen folgt. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Nun wollen wir über das letzte Thema heute nachdenken, Gottes neue, ewige Welt. Wir müssen sagen, dass diese Welt, die wir kennen, unsere alte Welt, keinen Sinn macht ohne die neue Welt Gottes, die Gott schaffen wird. Darüber haben wir uns gestern unterhalten. Die Krankheiten und die Leiden und die Schmerzen und die Not in dieser Welt sind nur zu verstehen und auch nur zu ertragen angesichts der Hoffnung auf diese neue, ewige, leid- und schmerzfreie Welt, die Gott schaffen wird. Die Sterblichkeit, der Tod, die Särge, die Friedhöfe sind nur zu ertragen angesichts der christlichen Auferstehungshoffnung. All das Leid, all die Schmerzen, das Sterben in dieser Welt sind lediglich Geburtswehen einer neuen Welt, in der es kein Leid, keinen Tod und keine Trauer mehr geben wird. Die Antworten, die die Bibel uns gibt auf diese sehr existenziellen Fragen nach dem Sinn und Ziel des Lebens, diese Antworten der Bibel sind erschöpfend und befriedigend. Sie befriedigen unseren Geist und geben uns Ruhe und Frieden. Sie machen uns fähig, das Leid und die Krankheiten und selbst den Tod zu ertragen, denn wir können zusammen mit Paulus sagen, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen, verglichen mit der Herrlichkeit, die uns erwartet oder an uns offenbar werden soll im Himmel. Nun, wir haben gestern festgestellt, dass wir es erstaunlicherweise mit einem irdischen Himmel zu tun haben. Mit einer neuen Erde, auf der wir Menschen immer leben werden. Der Himmel findet also auf der neuen Erde statt. Und dann haben wir aber festgehalten, dass diese neue Erde himmlisch sein wird. Dass es eine himmlische Stadt geben wird, die aus Gottes Himmel herabkommen wird auf diese neue Erde. Und dort in dieser Stadt werden wir mit Gott zusammen wohnen und er mit uns. Diese Stadt heißt das neue Jerusalem. Himmel und Erde verschmelzen also miteinander zu einer Einheit. Der Himmel ist auf Erden, die Erde ist im Himmel. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Himmel und Erde, weil der Himmel immer da ist, wo Gott wohnt. Und Gott zieht eben um auf diese neue Erde. Wir wollen heute diese Themenreihe abschließen und wir wollen uns einige Fragen stellen und versuchen, darauf Antworten zu finden. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wer wohnt wo in der neuen Welt Gottes? Lasst uns einmal mit dem neuen Jerusalem beginnen und uns die Frage stellen, wer wohnt denn im neuen Jerusalem? Die Bibel gibt uns Auskunft über diese Frage. Im Hebräerbrief lesen wir meiner Meinung nach eine Auflistung der Bewohner des neuen Jerusalem. Das Wort ist an uns gerichtet, also an die Gemeinde Jesu, und dort wird gesagt, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist unser Wohnort, dort sind unsere Namen eingetragen, dort erwartet man uns, das sind die Namen dieser Stadt, sie heißt Berg Zion, Stadt des lebendigen Gottes oder das himmlische Jerusalem. Und nun werden die Bewohner dieser Stadt aufgezählt und uns wird gesagt, zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Wir haben also die drei Namen dieser Stadt und dann haben wir die Bewohner. Zunächst werden uns die vielen tausend Engel genannt. Sie umgeben den Thron Gottes. Sie sind schon immer in seiner unmittelbaren Gegenwart gewesen und sie kommen mit Gott gemeinsam mit dieser Stadt, mit dem neuen Jerusalem, auf die Erde herab. Also die Engel Gottes wohnen in dieser Stadt. Dann wird uns gesagt, wohnt da die Gemeinde der Erstgeborenen. Das sind wir. Das ist die Gemeinde Jesu. Wir sind die Erstgeborenen. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass in der Bibel, im Alten Testament zumindest, die Erstgeborenen immer eine besondere Stellung hatten, ja, eine hervorgehobene Stellung. Ihnen gehörte zum Beispiel das doppelte Erbe, den Erstgeborenen. Sie waren immer die Oberhäupter ihrer Familien oder ihrer Sippen. Und wenn es eine königliche Familie war, dann gehörte den Erstgeborenen der Thron. Insofern sind wir auf einer ganz besonderen Position. Wir nehmen eine ganz besondere Stellung bei Gott ein. Wir sind die Erstgeborenen. Das neue Jerusalem ist also der Wohnsitz der Gemeinde. Und dann wird uns gesagt, wohnt dort Gott selbst. Gott selbst wohnt mit uns in der Mitte seines Volkes. Das haben wir gestern gelesen. Und er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Dann werden uns noch die Geister der vollendeten Gerechten genannt. Es ist ein etwas seltsamer Ausdruck. Wir wissen nicht genau, um wen es geht. Wir können nur vermuten, dass es hier möglicherweise um die alttestamentlichen Gläubigen geht, die geglaubt haben, die auch im Himmel angekommen sind. Und vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass der, der im Himmel angekommen ist, jetzt schon im Himmel angekommen ist. Wir haben gesagt, jeder Gläubige, der hier stirbt, hier die Augen schließt, öffnet sie sofort in der Gegenwart Gottes im Himmel, dass er im Geist schon vollendet ist, aber noch nicht im Leib. Denn er wartet ja noch auf die Auferstehung des Leibes, auf den Auferstehungsleib. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt hier so, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Also ganz sicher gehören zu diesen Gerechten auch die bereits vollendeten Gläubigen des Alten Testamentes. Nicht umsonst stehen ja auf den 12 Toren der Stadt die Namen der 12 Stämme Israels. Und dann wohnt in dieser Stadt der Mittler des neuen Bundes, Jesus, Jesus Christus, unser Herr. Er ist Gott und er ist Mensch zugleich. Und er bleibt in aller Ewigkeit Mensch. Er ist der Menschensohn. Er kommt, um die Gemeinde der Erstgeborenen in diese herrliche Stadt abzuholen, bei der Entrückung der Gemeinde seiner Braut und die Ewigkeit in dieser Stadt mit ihr zusammen zu teilen. Nun, nachdem wir geklärt haben, wer in neuen Jerusalem wohnt, stellen wir uns die Frage, wer wohnt denn außerhalb der Stadt auf der neuen Erde? Nun, wenn in der Stadt Gottes, im neuen Jerusalem, die Erstgeborenen wohnen, dann können wir davon ausgehen, dass außerhalb der Stadt die später Geborenen wohnen, ja, die Nachzügler sozusagen. Wohnen außerhalb der Stadt. Diese Frage wird uns eigentlich auch beantwortet in der Offenbarung, Kapitel 21, Abvers 24. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Die Völker, wir haben es schon mehrmals gelesen, die Völker, die aus dem Millennium kommen, aus dem tausendjährigen Reich und sehr vielzählig sind, die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Das macht klar, sie wohnen nicht in der Stadt. Aber sie leben auf der neuen Erde und sie leben in dem Licht, das von der Stadt ausgeht. Sie genießen dieses Licht, sie sehen dieses Licht. Es hat einen Einfluss auf sie, dieses Licht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt hineinbringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein, mehr noch, weil es dort keine Nacht mehr gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Also, die später Geborenen sind die Völker des Millenniums, des tausendjährigen Reiches. Diese Völker leben auf der neuen Erde und sie bevölkern sie. Wir haben festgehalten vorgestern, dass im tausendjährigen Reich auf dieser alten Erde noch es eine Zeit des Wohlstandes, des Friedens, der Gotteserkenntnis geben wird. Der Satan ist weg, die Versuchungen gibt es nicht. Es wird so viel einfacher sein, für diese Menschen zum Glauben zu kommen. Es wird unlogisch sein und eine große Ausnahme sein, wenn jemand sich nicht vor Christus beugen wird in dieser Zeit und ihn nicht zu seinem persönlichen König machen wird. Es ist also eine andere Heilszeit, in der diese Völker zum Glauben kommen, diese Menschen zum Glauben kommen. Wir sind in einer Zeit, leben in einer Zeit, in der es so viel Kampf gibt, so viel Anfechtung, so viel Versuchung. Und es ist nicht leicht, als Christ zu leben, dran zu bleiben, zu dienen. Ja, wir werden müde, wir werden mutlos. Und Gott, ich habe es schon gesagt, belohnt diesen Glauben so sehr, dass er uns zu den Erstgeborenen macht und uns mit uns zusammen die Stadt teilen wird und seinen Thron teilen wird. Also, die Völker bevölkern die neue Erde. Das griechische Wort ethne wird in anderen Übersetzungen auch mit Nationen übersetzt, Völker oder Nationen. Und das kommt in den letzten drei Kapiteln in der Offenbarung 5-mal vor. Gott liebt offenbar die Vielfalt. Er hat ja die Völker geschaffen und er hat sie für die Ewigkeit geschaffen. Gott liebt die Vielfalt. Ja, es wird also in der neuen Welt Gottes die Völker, die Nationen geben. Die Deutschen, die Russen, die Franzosen, die Ukrainer, die Chinesen, die Japaner, die Araber, die Brasilianer. Es wird die Völker dort geben. Eine unglaublich bunte Vielfalt an Leben spielt sich in der neuen Welt Gottes ab. Nun, nachdem wir geklärt haben, wer wo wohnt, sollten wir noch versuchen zu klären, wer tut was in der neuen Welt Gottes. Wir werden nicht tatenlos alle Ewigkeit herumsitzen. Das ist auch schwer. Nichts tun kann sehr schwer sein. Zu schwere Arbeit, die keinen Sinn macht, ist schwer zu ertragen, aber nichts tun ist oft noch schwerer zu ertragen. Also Gott ist ein schaffender Gott und es wird uns Freude machen, etwas zu tun, wovon wir heute noch keine Vorstellung haben. Wer tut was? Wir stellen uns diese Frage und lasst uns zunächst einmal fragen, was tun die Völker? Beginnen wir mit den Völkern. Die Völker. Ich habe das wohl nicht auf PowerPoint. Also, ich lese ab Vers 24 in noch einmal, wir haben es gerade gelesen, die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, von überall auf der Erde werden die Könige kommen, die Könige dieser Nationen, dieser Völker, und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Es ist zunächst einmal so, dass das Licht dieser Stadt wohl die gesamte neue Erde erleuchtet. Die Völker leben diesem Licht, sie genießen dieses Licht, das von der Stadt ausgeht. Ich denke mehr noch, dass alles Leben dieser Völker, dieser Nationen, von der Stadt aus bestimmt sein wird. Und all ihr Leben wird sich auf diese Stadt, auf die Hauptstadt der neuen Welt Gottes ausrichten. Aus dieser Stadt werden sie Regierungsanweisungen bekommen. Diese Stadt wird das Muster sein für ihr Leben, für ihre Arbeit, für ihre Städte, für ihre Häuser, für ihre sozialen Strukturen, die sie schaffen werden. Offensichtlich hat jedes Volk einen König. Uns wird gesagt, die Könige der Völker werden ihre Schätze in die Stadt, das neue Jerusalem, hineinbringen. Jedes Volk schafft etwas, hat eine Volkswirtschaft, wenn man so nennen kann. Sie arbeiten, sie schaffen Erzeugnisse, sie erschaffen Reichtum, herrliche Schätze und Kostbarkeiten, wird uns gesagt. Und ich denke, das Erste oder das Beste davon, was sie erschaffen, werden die Könige in die Stadt hineinbringen, in das neue Jerusalem und damit ihren Schöpfer anbeten und ihren König, den König aller Könige. Er ist der König aller Könige. Also es gibt noch andere Könige, aber er ist der oberste, der höchste König, unser Herr Jesus Christus. Und wenn sie in die Stadt hineinkommen werden, die Tore stehen ihnen offen, dann werden sie sich beugen, ihre Knie beugen vor diesem König und ihn anbeten. Sie haben Zugang zu dieser Stadt und sie sind in dieser Stadt willkommen. Wir haben gestern auch darüber geredet, dass auf irgendeine Weise die Blätter der Bäume eine besondere Bedeutung für diese Völker haben. Und ich denke, es wird ein faszinierendes Bild sein, wenn wir das erleben werden, wenn wir das sehen werden. Ja? Wie der eine König der Deutschen zum Beispiel und durch ein Tor in die Stadt hineinkommen wird, mit seiner Delegation, mit seinem Gefolge und durch das andere Tor, der andere König, der Chinesen oder der russische König mit seinem Gefolge und sie werden sich treffen vor dem Thron Gottes, vor Jesus Christus und gemeinsam werden sie dort mit uns Lieder singen und anbeten und vor diesem König niederfallen und sie werden das, was sie erschaffen haben, Gott weihen, Jesus weihen, bringen und er wird sie segnen. Und wir werden gemeinsam mit ihnen wunderschöne Anbetungslieder singen. Wir werden uns freuen, wir werden fasziniert sein von dem, was wir dort sehen werden. Ich denke, dieser Strom der Völker, der Könige wird nie abreißen. Die Tore stehen immer offen. Wir lesen in Kapitel 22, die ersten zwei Verse, dort heißt es, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Offensichtlich wächst dieser Baum des Lebens nur im neuen Jerusalem entlang von dem Strom des Lebens auf beiden Ufern. Und ganz bestimmt werden die Völker kommen, um von diesem Baum, von diesen Bäumen des Lebens zu essen, um diese Früchte abzuernten, die jeden Monat abgeerntet werden können. 12-mal im Jahr tragen sie Früchte. Uns bleibt noch die Frage zu klären, was tut die Gemeinde? Was werden wir tun? Was wird unsere Aufgabe und Tätigkeit in Gottes neuer Welt sein? Wir lesen ab Vers 4, Kapitel 22. Ab Vers 3, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Das ist eine unserer Tätigkeiten. Alle Bewohner, dazu gehören wir, dieser Stadt, werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht mal einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Nun, unsere erste und wichtigste Tätigkeit in der Stadt Gottes wird es sein, unserem Gott zu dienen. Hier geht es nicht um Sklavendienst. Das Wort, das hier benutzt wird, latreo im Griechischen, wird sowohl mit dienen als auch mit anbeten übersetzt. Es geht um den Dienst der Anbetung. Gott loben, Gott verherrlichen. Das ist unsere Tätigkeit. Nun, diese Beschäftigung, so denke ich, wird uns am allermeisten befriedigen und Freude machen. Wir singen ja jetzt schon gerne Lieder, schöne Lieder, und das erfüllt uns mit Freude, das begeistert uns. Aber stellt euch einmal vor, Jesus selbst würde hier in diesen Saal kommen und er würde hier auf dieser Bank Platz nehmen. Und wir wären im Chor und wir würden singen. Wie würde unser Gesang sich anfühlen? Ja? Wie würden wir singen? Stellt euch vor, wir stehen vor Jesus und vor Gott, unserem Schöpfer und den Engeln Gottes, und wir loben Gott und wir singen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dann wird uns gesagt, wir werden seinen Namen auf unseren Stirnen tragen. Das sagt sehr viel aus. Das sagt nicht nur aus, dass wir als Eigentum Gottes gekennzeichnet sind. Wir gehören zu Gott, zu Gottes Familie. Ja? Das kennzeichnet uns als Eigentum Gottes. Wir tragen seinen Namen auf unserer Stirn. Das sagt aber auch aus, dass wir Gottes Repräsentanten sein werden. Das heißt, wir werden mit seiner Vollmacht und mit seiner Autorität auftreten und handeln können. Wir tragen nämlich seinen Namen auf unserer Stirn. Manchmal hat ein König in der alten Welt, im Orient oder so, seinen Ring, ja, mit seiner Signatur, mit seinem Namen verliehen, und jemand durfte dann in seinem Namen mit diesem Ring Dokumente unterschreiben und besiegeln und so weiter. Das ist auch die Aussage, die das hier beinhaltet. Wir tragen seinen Namen auf unserer Stirn. Das heißt, Gott verleiht uns seine Autorität und Vollmacht, dass wir in seinem Namen tätig sein dürfen und auftreten dürfen und handeln. Und das wiederum versetzt uns in die Lage, die wichtige und ewige Tätigkeit auszuüben, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Bestimmung der Gemeinde. Ob uns das gefällt oder nicht, ob wir uns sagen, naja, regieren wollte ich eigentlich nie. Ja. Ich bin zufrieden, irgendwo hinten in der Bank zu sitzen und zuzuhören. Nein, das ist Gottes Bestimmung für uns. Und wenn Gott das für uns so vorgesehen hat, dann wird das auch keine Mühe für uns bedeuten. Hier auf der Erde ist das sicherlich, jede Tätigkeit, oft mit sehr viel Mühe und Schweiß verbunden, nicht mehr in Gottes neuer Welt. Wenn das unsere Bestimmung ist, dann wird das uns gelingen, mit Freude und mit Leichtigkeit. Gott hat uns bestimmt, mit ihm mit zu regieren. Er will seine neue Welt nicht alleine regieren, er hat uns dazu berufen, mit ihm mit zu regieren. Jesus hat gesagt seiner treuen Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Jesus ist der König aller Könige. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron und regieren mit. Seinen Jüngern sagte Jesus, wir haben es schon gelesen, Lukas 22, ihr aber seid es, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und wir harren auch aus in den Anfechtungen dieser Zeit bei Jesus. Ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich, und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Auch wir werden sitzen und am Tisch mit Jesus zusammen essen und trinken. Ja, im Himmel wird viel gegessen und viel getrunken. Und keiner wird zunehmen. Wir werden mit gutem Gewissen essen können. Paulus ermutigt Timotheus, Leiden nicht zu scheuen, denn, so sagt er, dulden wir, so werden wir mitherrschen. Immer wieder. In der Offenbarung in Kapitel 5, als das Lamm, Jesus Christus, das Buch mit den 7 Siegeln öffnet, beten die 24 Ältesten ihn an und singen ein neues Lied. Und in diesem neuen Lied heißt es unter anderem: Du hast Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und die Gemeinde besteht aus allen Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Jetzt ist das nicht der Fall. Jetzt herrschen wir nicht auf Erden. Es ist eher umgekehrt. Die Gemeinde wird verfolgt und belacht und ausgelacht. Dann wird es so sein. Mitherrschen und mitregieren ist also die ewige Bestimmung der Gemeinde. Was werden wir sonst noch im Himmel tun? Nun, der Bericht des Johannes sagt uns ja vieles, aber vieles auch nicht. Vieles können wir vielleicht so ein wenig erahnen. Wir lesen immer wieder von dieser breiten Prachtstraße entlang des Stromes des Lebens. Ich denke, das wird die beliebteste Straße im neuen Jerusalem sein, am Strom des Lebens, wo die Bäume des Lebens wachsen. Ich denke, dass hier im Schatten der Bäume des Lebens wird man sich treffen. Hier wird man Gemeinschaft haben, sehr gerne. Hier auf diesen prächtigen Alleen am Fluss werden wir spazieren gehen, wir werden die Früchte der Bäume des Lebens genießen, wir werden vom Wasser des Lebens trinken. Und ja, ich habe es schon einmal gesagt, dass es im Himmel keine Zeit mehr gibt und keinen Raum. Das ist ein Irrtum. Ein Irrtum, der sich unter anderem aus der griechischen Philosophie ableitet. Unser Text sagt uns, dass 12-mal im Jahr tragen die Bäume Früchte und sie werden jeden Monat abgeerntet. Das spricht von einer Chronologie, das spricht von einer Zeitabfolge. Es gibt also dort Monate, es gibt also Jahre, es gibt eine Zeitrechnung. Auch das gehört zur menschlichen Welt, zum Universum, ja, wo es eine Erde gibt, Sonne, Mond, Sterne. Dort gibt es auch einen Ablauf der Zeit. Natürlich werden wir die Zeit ganz anders empfinden im Himmel. Wir werden nie Hektik haben. Wir werden nie Angst haben, dass wir etwas verpassen. Mensch, ich werde immer älter und das wollte ich noch machen, aber es ist mir nicht gelungen. Das wird es nicht geben. Wir werden keinen Stress haben. Und wir werden wissen, es wird noch Milliarden solcher wunderschönen Monate, Mai oder was immer es sein wird, geben. Es läuft nichts weg. Ich werde auch nicht alt. Ich werde auch nicht krank. Ich bin immer jung. Ich werde nicht müde, ich werde nicht gebrechlich. Wir werden ganz anders mit der Zeit umgehen. Wir werden es lernen müssen. Und es wird viel gefeiert im Himmel. Jesus hat immer wieder von Festen gesprochen, die im Himmel gefeiert werden. Und kein Fest und keine Feier ohne Festessen und ohne Tischgemeinschaft. Ist euch das vielleicht auch aufgefallen, dass Jesus immer dafür gesorgt hat, dass gegessen wurde? Es war sein Anliegen. Er hat immer dafür gesorgt, dass gegessen wurde. Manchmal haben die Jünger das vergessen. Dann hat Jesus gesagt, geht, bereitet uns ein Fest vor. Jesus hat den Jüngern nach der Auferstehung ein Frühstück am See Genezareth vorbereitet. Wenn Jesus Tote auferweckt hat, das ist ganz interessant, dann hat er immer wieder gesagt, gebt ihm zu essen. Ja? Die Menschen waren sicherlich sehr überwältigt von dem Wunder und haben diesen wahrscheinlich beglückwünscht und umarmt und gedrückt. Und Jesus hat immer wieder gesagt, gebt ihm zu essen, dem Auferstandenen. Er hat immer dafür gesorgt. Jesus hat gesagt zum Beispiel in Matthäus 8, ihr werdet sehen, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Das heißt Tischgemeinschaft, Essen, Feste feiern. Und noch ein Fest werden wir gemeinsam mit Jesus feiern. Und ich denke, dieses Fest wird uns ganz besonders tief berühren. Jesus hat es mit seinen Jüngern nur einmal hier auf Erden gefeiert, das Abendmahl, das Passafest und das Abendmahl gleichzeitig. Aber er hat ihnen damals schon gesagt, dass es eine Fortsetzung des Abendmahls im Himmel geben wird, in der neuen Welt Gottes. Er hat gesagt, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Er spricht von Wein, den es auch im Himmel gibt. Also es gibt Wein, Trauben, ja, es gibt Früchte. Und Jesus sagt, wir werden dort gemeinsam das Abendmahl feiern, im Reich meines Vaters. Was für ein Erlebnis wird das sein, wenn Jesus selbst wieder vor uns stehen wird, wenn er das Brot in die Hand nimmt und er es selbst brechen wird und uns geben wird und dann den Kelch segnen wird und sagen wird, trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des Bundes, des Blutes, das ich für euch vergossen habe, zur Vergebung eurer Sünden. Und wir werden verstehen, wir sind hier im Himmel, nur weil Jesus für uns bezahlt hat, weil er sein Blut für uns vergossen hat. Wenn wir also heute das Abendmahl feiern, dann feiern wir nicht nur ein Erinnerungsmahl, wir denken nicht nur in die Vergangenheit zurück, wir feiern auch ein zukünftiges Mahl. Wir feiern es in der Erwartung des kommenden Festes, das wir in Gottes neuer Welt mit Jesus zusammen feiern werden. Nun, in der verbleibenden Zeit möchte ich mit euch noch über die Namen im Himmel nachdenken. Es ist ein Thema, das mich auch sehr fasziniert, und ich möchte mit euch einiges über die Namen im Himmel austauschen und lesen in Gottes Wort. Offensichtlich ist es so, dass Namen bei Gott eine sehr große Bedeutung haben. Namen sind für Gott sehr wichtig. Der Name ist bei Gott niemals bloß eine Ansammlung von Buchstaben oder von Silben. Ja. Bei uns ist das oft so, wir wählen oft den Namen einfach nach dem Klang aus und sagen, oh, das klingt gut, ja, ich nenne mein Kind so oder so. Bei Gott haben Namen eine große Bedeutung, und wenn das nicht so wäre, hätte Gott uns vielleicht einfach nur eine Nummer gegeben und wir wären bei ihm jeder nur eine Nummer. Aber er hat uns Namen gegeben. Der Name beschreibt in der Regel das Wesen einer Person, ihre Eigenschaften, ihre Abstammung vielleicht, ihren Charakter, ihre Fähigkeiten. Und wenn es um die Bedeutung der Namen geht, dann ist Gott für uns ein großes oder das beste Beispiel, die Namen Gottes. Gott hat nämlich viele Namen, und jeder Name Gottes hat eine bestimmte gewichtige Aussage. Er beschreibt das Wesen Gottes, dieser Name, aus einer bestimmten Perspektive und betont in der Regel ein bestimmtes Wesensmerkmal seiner Person. Es ist interessant, dass im Verlauf der Geschichte Gott sich immer wieder mit neuen Namen offenbart hat. Nun, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, deswegen haben wir auch Namen. Wir haben Namen, weil Gott Namen hat. Gott zeigt die Wertschätzung eines Menschen auch dadurch, dass er dem Menschen Namen gibt und ihn beim Namen ruft. Das spricht über die Würde des Menschen und über die Wertschätzung Gottes, wie er den Menschen wertschätzt. Der Antichrist und der Satan zum Beispiel schätzen den Menschen nicht und sie geben ihm nur eine Nummer, ja, eine Zahl. Jeder Mensch ist bei Satan und auch bei dem Antichristen nur eine Nummer, keine Wertschätzung. Bei Gott niemals. Wir sind wertvoll und deswegen haben wir einen persönlichen Namen bei Gott. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 43, Vers 1, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Man kann eine Person nicht wirklich kennen oder kennenlernen, wenn man den Namen der Person nicht kennt. Ich kann nicht sagen, oh ja, ja, ich kenne ihn, wie heißt er denn, weiß ich nicht. Geht nicht. Ja, man lernt sich kennen und fragt, wie heißt du? Und dann tauscht man die Namen aus und so lernt man sich kennen. Es ist erstaunlich, dass Gott sich immer wieder mit neuen Namen offenbart, den Menschen, und so sein Wesen preisgibt. Und so auch deutlich macht, er ist interessiert an der Beziehung. Ja, er nennt seine Namen und immer wieder auch neue Namen. Ja, es ist auch bei uns in unserer Welt so, dass je adeliger eine Person ist, umso mehr Namen hat sie. Habt ihr vielleicht auch festgestellt, die Könige haben sehr viele Namen. Ja? Gott ist der höchste aller Könige und er hat sehr viele Namen. Wir kennen noch nicht alle Namen Gottes, wir kennen auch nicht alle Namen unseres Herrn Jesus Christus. Moses fragte zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe nach Ägypten, das Volk Israel zu befreien, dann werden sie mich fragen, wie ist dein Name, Gott? Was soll ich ihnen sagen? Und was sagt Gott? Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Erstaunlich, dass Gott auch Namen von Menschen annimmt. So sehr schätzt er uns, so sehr liebt er uns, dass er sich der Gott Abrahams, Jakobs, Isaaks und Jakobs nennt. Und er sagt, das ist mein Name für ewig. Es ist bemerkenswert zu lesen, dass Gott auch in seinem Sohn Jesus Christus im Verlauf der Geschichte neue Namen annimmt. Jesus hat viele Namen, wie ich schon sagte. Er heißt Immanuel, er heißt Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda, Menschensohn, Christus, Jesus. Nun, bei seinem Wiederkommen trägt Jesus auch mehrere Namen. Der König aller Könige, der Herr aller Herren oder auch das Wort Gottes wird uns gesagt. Und dann wird uns gesagt, dass er einen ganz besonderen Namen hat bei seiner Wiederkunft. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Das ist ein geheimnisvoller Name und um diesen Namen geht es mir eigentlich. Wir wissen auch, dass Gott im Laufe der Geschichte einigen Menschen Namen gegeben hat. Ja? Er hat Abram in Abraham umgenannt, Sarai in Sarah, Jakob in Israel. Das war Gottes Initiative. Ja? Er hat seine Jünger, hat Jesus auch, einigen hat er neue Namen gegeben. Und dann lesen wir in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 17, wer überwindet, dem will ich geben, unter anderem, einen weißen Stein und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. Erst haben wir gelesen, Jesus hat, wenn er kommt, einen Namen, den niemand kennt, als nur er selbst. Und jetzt lesen wir, dass jeder Christ, jeder Gläubige, wenn er im Himmel ankommt, einen neuen Namen bekommt, den niemand kennt, als nur der Empfänger des Namens. Einen neuen Namen. Ich denke, dass dieser Name, den wir bekommen werden, ganz sicher sehr treffend unser Wesen und unseren Charakter beschreiben wird. Ja? Vollkommen und treffend. Nun, was hat das auf sich, dass niemand diesen Namen kennt, als nur der, der ihn empfängt? Es kann nur eines bedeuten. Jeder bekommt einen Stein, einen weißen Stein, da drauf steht sein Name, aber niemand kennt diesen Namen. Es kann nur bedeuten, es gibt im Himmel keine zwei gleichen Namen. Keiner kann den Namen kennen, der auf meinem Stein steht und keiner kann den Namen kennen, der auf deinem Stein steht. Es gibt im Himmel keine zwei gleichen Namen. Jeder von uns wird einen einzigartigen, einmaligen, himmlisch schön klingenden Namen bekommen, der uns als Wesen, als Person und unsere Tätigkeit im Himmel sehr genau und wunderschön beschreiben wird. Ein individueller Name. Hier fällt die Parallele zu Jesus Christus auf. Ja? Auch er ist ein Mensch wie wir und wenn er kommt, hat er einen Namen, den niemand kennt als nur er. Einen einzigartigen Namen. Jeder Name wird also einzigartig und einmalig sein und nur eine einzige Person mit diesen Namen im Himmel haben. Ich denke, es wird ein besonders aufregender Moment sein für jeden von uns, wenn Gott uns unseren ewigen Namen bekannt geben wird. Wir wissen also im gewissen Sinne heute noch nicht endgültig, wer wir sind und wie wir heißen. Wir kennen unsere ewige Identität noch nicht, unsere Aufgabe, unsere Position im Himmel kennen wir noch nicht. Aber dieser Name wird das ganz sicher sehr treffend umfassen und beschreiben. Und es wird keine zweite Person im Himmel mit diesem Namen geben, den du haben wirst. Wir haben ja heute schon Mühe, zwischen Hans und Hans und Maria und den Mayers und Schulzes zu unterscheiden. Ja? Ja, welchen meinst du denn? Ja, den und den. Aber in Gottes neuer Welt wird es nicht hunderte oder tausende Menschen mit demselben Namen geben. Jeder wird nur einen einmaligen und einzigartigen Namen haben. Nun, für den Schöpfer Gott, der die Vielfalt liebt, wird es absolut gar kein Problem sein, jedem seiner Kinder einen einmaligen, wunderschönen und perfekt zu diesem Kind passenden Namen zu geben. Gott gibt ja jeder einzelnen Schneeflocke ein individuelles Aussehen. Das wissen wir ja. Es gibt keine zwei identischen Schneeflocken. Gott hat eine unzählige Anzahl von Sternen geschaffen. Menschen können sie nicht zählen. Und er nennt sie alle mit Namen, jeden Stern. Und ganz sicher gibt es nicht zwei Sterne bei Gott mit einem Namen. Nun, es wird für Gott kein Problem sein. Und er wird es sich nicht nehmen lassen, jedem seiner Söhne und jeder seiner Tochter einen von ihm selbst ausgesuchten himmlischen Namen zu geben. Ist es nicht auch auf Erden schon so, dass Eltern den Kindern Namen geben? Kinder geben sich selber in der Regel nicht Namen. Ja? Das machen Eltern. Und wenn Gott unser Vater ist, dann ist es nur richtig und logisch, dass er uns einen Namen gibt. Wir sind schließlich seine Kinder. Und der Name wird passen. Natürlich wird der Name, nachdem er enthüllt worden ist, für mich selber und du selber deinen Namen gelesen und genannt bekommen hast, wird der Name dann bekannt werden und der himmlischen Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und das sagt Jesus auch: Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor den Engeln. Also der Name wird der himmlischen Öffentlichkeit dann bekannt geben. Es wird noch weitere Namen geben, die wir im Himmel tragen werden, denn wir sind schließlich Könige und Priester. Ich weiß es nicht, ob wir unseren alten Namen noch behalten werden. Gestern wurde die Frage gestellt, ob wir uns später nach dem Gottesdienst, ob wir uns erkennen werden im Himmel. Natürlich werden wir uns erkennen, ganz sicher. Der Himmel wäre überhaupt kein Himmel, wenn wir alles nur Fremde unter Fremden wären. Was wäre das für ein Himmel? Ich kenne keinen und mich kennt keiner. Nein, im Himmel kennt jeder jeden. Das ist das Wunderbare. Und wir werden gar nicht viel rätseln oder nachfragen müssen. Wir werden einander sofort erkennen, auch wenn wir alle anders aussehen werden. Ohne Marken, ohne Runzel. Ja? Wir werden wunderhübsch sein, alle jung. Aber wir werden uns erkennen. Wie weiß ich das? Schaut einmal, als Jesus auf dem Verklärungsberg war. Er wurde verwandelt und dann kamen Mose und Elia und redeten mit ihm. Die Jünger mussten nicht fragen, wer ist das denn? Sie wussten sofort, das ist Mose und das ist Elia. Sie haben sich sofort erkannt. So ist es im Himmel. Und Moses ist Moses geblieben und Elia ist Elia geblieben. Und so werden wir auch die Person bleiben, die wir sind. Wir werden eine andere Herrlichkeit, eine andere Ausstrahlung haben. Und wir werden frei von Sünde sein und von allen Marken und Fehlern, aber wir werden die Person bleiben, die wir sind. Und wir werden andere Namen tragen. Es wird eine Ehre sein für uns und eine Würdigung, diese Namen zu tragen. die uns hier genannt werden. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Meinen neuen Namen, von dem noch keiner heute weiß, wie er klingt und was er bedeutet. Nun zum Abschluss noch einmal die Frage: Wer kommt in Gottes neue Welt hinein? Nicht alle, leider nicht alle Menschen kommen in die neue Welt Gottes hinein. Wir kommen nicht alle in den Himmel, wie es in einem Lied heißt. Es gibt Menschen, die sind für ewig aus dem Himmel ausgeschlossen. Sie werden niemals durch eines dieser Tore in diese wunderschöne Stadt, in das neue Jerusalem, eintreten. Und wer diese Menschen sind, das sagt uns Johannes mindestens dreimal in den letzten beiden Kapiteln. Er sagt in Kapitel 21, Vers 8, Vers 8, aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein, dies ist der zweite Tod. Also Menschen, die die Sünde lieben, die in der Sünde leben, für die Sünde ihr Lebensprogramm ist, diese Menschen können da nicht hinein. Man kann nicht halb dabei sein und man kann nicht beides haben, die Sünde und das ewige Leben, die Unzucht und den Himmel. Man kann eben nicht beides haben. Man kann auch nicht halb dabei sein. Wir haben es gerade gelesen, die Feigen, ganz interessant, die Feigen kommen nicht in den Himmel. Warum nicht? Und ich denke, es gibt Menschen, die sind einfach zu feige. Sie schämen sich, sich zu Jesus zu bekennen. Sie wollen nicht wirklich, dass die Menschen das wissen, dass sie das mitbekommen, dass sie Christen sind, dass sie zur Gemeinde gehören. Und sie zögern, sie zögern. Die Feigen bleiben auch ewig draußen. Vielleicht hat der Geist Gottes dich oft gemahnt. Du bist oft zur Gemeinde gekommen, vielleicht schon seit Jahren. Und der Geist Gottes hat dich gemahnt, bekehre dich und lasse dich taufen. Jesus hat, das war der Inhalt seiner Predigt, tut Buße und lasst euch taufen. So wird man gläubig, so wird man Christ. Aber du hast immer gezögert. Du hast dich immer geschämt. Du hast dich vielleicht vor den Folgen, den Konsequenzen gefürchtet. Und wir haben es gerade gelesen, die Feiglinge bleiben draußen. Ich glaube, es wird das Schlimmste sein, sich selbst beschuldigen zu müssen. Ich war eingeladen, ich habe es gewusst, ich wollte nicht, ich habe es abgelehnt. Nun die Frage, wer kommt denn in die neue Welt Gottes hinein? Uns wird das gesagt, Kapitel 21, Vers 7, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein oder meine Tochter sein. Wer überwindet? Also in die neue Welt Gottes kommen nur Überwinder hinein. Wer sind diese Überwinder? Was heißt es eigentlich zu überwinden? Und wie können wir überwinden? Auch diese Antwort finden wir im Buch der Offenbarung in Kapitel 12, Vers 11. Dort heißt es, und sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Zwei Dinge sind notwendig, um zu überwinden. Das Blut des Lammes und das Wort deines Zeugnisses. Dein Bekenntnis. Das ist wichtig. Also an erster Stelle steht der Glaube an Jesus Christus und an sein vollbrachtes Erlösungswerk, an sein Blut, das er für dich vergossen hat. Nur so kannst du Vergebung der Sünden bekommen. Das ist wichtig. Ja? An zweiter Stelle steht das Bekennen, das Wort des Zeugnisses. Es geht nicht ohne das Bekenntnis. Wer sich schämt, sich zu Jesus zu bekennen, der wird nicht überwinden. Der wird draußen bleiben. Dass es notwendig ist, dass wir uns zu Jesus bekennen, darüber hat Jesus sehr eindrücklich gesprochen. Er hat gesagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das, liebe Geschwister, ist übrigens die wichtigste Bedeutung der Taufe. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Deswegen ist es wichtig, dass wir glauben im Herzen, also dass wir Buße tun, dass wir uns bekehren und taufen lassen. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, ein Wort des Zeugnisses. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, sagt die Bibel. So einfach ist es. Das sind Überwinder. Wer glaubt und getauft wird. Paulus formuliert es im Römerbrief so. Römerbrief, Kapitel 10, Verse 9 und 10. Er sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, das ist ganz wichtig bei Gott, dieses Bekenntnis, das wir auch in der Taufe aussprechen, wenn wir gefragt werden, glaubst du, sagen wir, ja, ich glaube. Und dann demonstrieren wir das. Wir lassen uns untertauchen und sagen, ich bin für die Sünde gestorben, zeigen das. Und wir kommen aus dem Wasser und sagen, Jesus hat mir die Sünden vergeben, ich bin ein neuer Mensch, ich bin zu einem neuen Leben auferstanden. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Das sind also die beiden Voraussetzungen fürs Überwinden. Glauben und bekennen. Glauben und sich taufen lassen. Alle, die das in diesem Leben getan haben, nicht gespielt, sondern ernst und ehrlich getan haben, deren Namen wird im Buch des Lebens stehen. Steht dein Name im Buch des Lebens? Hast du dich zu Jesus bekannt? Oder schämst du dich immer noch? Er hat sich nicht geschämt, sich zu uns zu bekennen. Er ging in die Taufe, obwohl er keine Sünde hatte. Und Johannes wollte ihn nicht taufen. Aber er sagt, lass uns alle Gerechtigkeit erfüllen. Er hat sich auf eine Ebene mit uns gestellt und in der Taufe schon zu uns bekannt und gezeigt, er nimmt unsere Sünde auf sich. Und er hat sich am Kreuz zu dir bekannt, bespuckt, ausgelacht, festgenagelt, nackt, hing er an diesem Kreuz für dich. Ist es da ein kleines, wenn er von dir erwartet, dass du ihn mit deinem Mund bekennst in dieser Welt? Heute lädt Jesus dich ein, zu ihm zu kommen. Er ist der Retter. Er ist der Weg zum Himmel. Er ist die Tür zum Himmel. Glaube an ihn, bekenne ihn als deinen Herrn, lass dich taufen. Du wirst gerettet werden und dein Name wird heute noch ins Buch des Lebens eingetragen werden. Ich schließe ab mit den letzten Versen der Offenbarung. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Das ist die Einladung heute für dich. Der Geist Gottes und diese Gemeinde ruft dich heute, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja. Komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Darf ich bitten, dass wir uns erheben? Vielleicht gibt es noch ein paar Fragen, dann bin ich gerne bereit, darauf kurz einzugehen und dann schließen wir den heutigen Abend ab. Ja. Kann das auch so sein? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ja. Ja, ja. Ja. Die Frage ist, wenn wir Könige und Priester sind, ob wir dann auch gleichzeitig Bauern sind. Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, interessanter Gedanke. Gibt es noch Fragen? Ob wir kennen werden, zusammenleben werden. Ja, mit Jesus. Ja, wir müssen, das ist für uns natürlich etwas, was wir noch nicht ganz einordnen können. Ich verstehe das. Die Ehe ist eine Institution, die zeitlich befristet ist, ja, bis der Tod euch scheidet. Sie ist für dieses Leben vorgesehen und bestimmt, und sie ist ein Hinweis auf die ewige Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Wir sind geneigt, so zu denken, dass diese Ehe zwischen mir und meiner Frau, das ist die echte Ehe, ja? Das ist real. Und das im Himmel, das ist ein Bild. Das ist genau umgekehrt. Ich und meine Frau, das ist ein Bild für die ewige Ehe. Und das ist die Realität, Christus und die Gemeinde. Nun fällt uns das natürlich schwer, das einzuordnen. Und wir sagen uns, ja, irgendwie wird es dann doch eine kleine Traurigkeit im Himmel geben, wenn ich von meinem Mann oder meiner Frau getrennt sein sollte. Aber getrennt sind wir nicht. Der Himmel bedeutet ja nie Trennung. Ja? Das heißt nur, dass diese Ehegemeinschaft, so wie wir sie heute leben, nicht fortgesetzt wird. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht kennen, keine Gemeinschaft haben werden und vielleicht eine noch viel tiefere Gemeinschaft als heute hier haben werden. Ja? Aber überlegen wir mal, jemand kommt alleine im Himmel an, weil der Ehepartner nicht gläubig war. Ja, ja, wie soll dann das mit dieser Ehe aussehen? Ja? Also es wird schon eine vollkommene Lösung sein bei Gott, und wir werden sehr, sehr glücklich sein und zufrieden sein, und wir werden in keinster Weise traurig sein über das, was Gott macht. Ja, noch jemand? Empfindungen, viel stärker als hier. Gefühle, Emotionen, also wir sind sehr emotionsarm hier in Deutschland. Ja? Wir können unsere Gefühle nicht zum Ausdruck bringen, das sagen uns die Italiener und die Amerikaner. Ja? Nein, ich denke, Gefühle, das gehört zum Menschsein, und Gott zeigt sehr starke Gefühle. Und wir werden starke Gefühle haben im Himmel. Wir werden jauchzen, wir werden springen. Gott sagt, ihr werdet springen wie die Mastkälber. Ja? Hier kann ich das noch nicht, aber dort, ja. Also Gefühle auf jeden Fall. Ja? Wir werden jauchzen, und jeder wird singen können und wird Freude so richtig zum Ausdruck bringen können, wie wir es hier nicht können. Gefühle ist auch etwas Schönes. Gott hat sie gemacht, weil er selbst auch Gefühle hat und zeigt. Nur Freude, also Traurigkeit wird es nicht geben, ja. Traurigkeit wird es nicht geben. Bitte. Ja, die Menschen, die im tausendjährigen Reich sterben, es werden einige sterben, wahrscheinlich nur wenige, aber sie werden sterben im tausendjährigen Reich. Und was ist mit der Auferstehung? Ja? So, wir haben ja gestern gesagt oder vorgestern, dass wahrscheinlich diese Menschen so umgesiedelt werden, wie sie sind, die leben, weil da ist keine Rede von einer Auferstehung, und erstens, zweitens müssten sie ja alle getötet werden und sterben am Ende des tausendjährigen Reiches, damit sie auferstehen. Oder aber entrückt werden, aber es ist keine Rede von der Entrückung, das ist etwas, was die Gemeinde erlebt. Was passiert, also meine Vorstellung ist, Gott siedelt diese Menschen so um, wie sie sind, und dann brauchen sie die Blätter vom Baum des Lebens, um im Körper zu genesen und unsterblich zu werden. Aber was ist mit denen, die gestorben sind? Ich persönlich denke, wenn das so sein sollte, wie wir das vermuten, es ist meine Vermutung, ja? Wenn das so sein sollte, dann stelle ich mir vor, werden diese Menschen, die gestorben sind, auferweckt. Nicht auferstehen, sondern auferweckt, wie Lazarus auferweckt wurde. Und die anderen, die Jesus auferweckt hat, die wurden auferweckt, aber sie lebten in einem sterblichen Leib weiter. Ja? Diese Auferweckungen gab es ja. Jesus war ja der Erste, der wirklich auferstanden war, ja? Denn, um nicht mehr zu sterben. Also das wäre dann meine Lösung. Ja, sagt die Bibel aber nicht. Gut, wir belassen es dabei. Herzlichen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit und für das Mitdenken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke.